Angenommen, ich würde jetzt alleinerziehend werden. Welche Überlegungen muss ich machen? Was sind meine ersten Schritte? Was würdet ihr raten? Womit sollte ich mich als erstes, die ersten vielleicht 3 bis 5 Schritte beschäftigen? Salut, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen zu einer sehr speziellen Podcast- und YouTube-Folge, je nachdem, wo ihr das gerade so hört und seht. Und zwar bin ich heute zu Gast beim Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Also ihr merkt, politisches Thema, was wir hier anschneiden. Und ja, meine Gesprächspartnerin ist die Miriam Hoheisel. Richtig ausgesprochen?
Ja,
genau. Miriam Hoheisel. Und sie ist die Bundesgeschäftsführerin von diesem Verein hier, von dem Verband. Und mit ihr werde ich heute ja über das Thema alleinerziehende Mütter und Väter reden, was da so die Nachteile sind, was die Probleme sind in der Politik, in der Gesellschaft und vor allem aber auch, was wir tun können, wie wir helfen können. Und damit ganz herzlich willkommen, Miriam, wir waren ja beim Du. Schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Schön, dass du ja uns auch zur Verfügung stehst für dieses Interview.
Ja,
zu diesem interessanten, aber auch sehr brisanten Thema, wie ich finde. Magst du dich vielleicht kurz mal, also dich vorstellen, was deine Funktion ist und eben natürlich auch den ganzen Verband sehr gerne, was so eure Mission ist, was ihr so macht?
Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns über euer Interesse an den Alleinerziehenden und am FAMF. Genau, ich bin Miriam Hoheisel. Ich bin Bundesgeschäftsführerin im Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Uns als FAMF, kurz heißen wir FAMF, gibt es seit über 50 Jahren. Und wir setzen uns dafür ein, Alleinerziehende als gleichberechtigte Familienform anzuerkennen, zu wertschätzen und auch gleichermaßen zu unterstützen wie andere Familienformen. Ja. Und das ist ein Thema, was uns auch noch lange weiter begleiten wird.
Ja.
Als Verband sind wir, es gibt uns auf Bundesebene, wir sind auf die politische Arbeit spezialisiert, also wir sind ein Lobbyverband. Und es gibt uns auf Landesebene und auf Ortsebenen.
Ja.
Wir sind aus der Idee der Hilfe zur Selbsthilfe entstanden. Das heißt, Alleinerziehende schließen sich zusammen, unterstützen sich gegenseitig. Das ist das, was bei uns auf Ortsebene noch also viel stattfindet. Also auch gegenseitiger Austausch, Unterstützung, also eine Lotsenfunktion einnehmen, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich informieren. Auf Landesebene haben wir auch ein professionelles Beratungsangebot. Und wie gesagt, auf Bundesebene haben wir die Zielgruppe Politik und Öffentlichkeit.
Findet man ja auch alles auf eurer Website, ne?
vamv.de. Genau, so ist es.
Info.de, genau, vamv.de. Ist ja auch immer eine super Anlaufstelle für Betroffene. Sagt man das so? Betroffene? Ja, Alleinerziehende.
Alleinerziehende, ja, ich sag eher Alleinerziehende als Betroffene.
Betroffene
klingt so nach Tätschen und Helfen.
Ja, genau, das stimmt, ja. Und was ist jetzt deine Funktion als Bundesgeschäftsführerin? Was macht man da? Was sind so deine Aufgaben?
Ich leite die Geschäftsstelle.
Ja.
Also was mit allem, was dazugehört.
Ja.
Und repräsentiere auch den Verband nach außen. Das heißt also, Interessensvertretung ist ja auch Gespräche zu führen mit Politik oder Ministerien oder Presse. Sich da einzubringen, das ist das, was ich mache. Wir haben hier wissenschaftliche Referentinnen, die schreiben Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen, um uns auf dieser Ebene einzubringen.
Ah ja, da bist du also an vorderster Front.
Ja.
Mit dabei, die Frontfrau sozusagen, das Gesicht nach außen.
Das ist auch unsere Vorsitzende natürlich, wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, der den Verband natürlich repräsentiert.
Ja, ja.
Und wir arbeiten Hand in Hand.
Okay, super. Schön, ja, sehr, also toll, dass es euch gibt, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, wie ich auch so auf dieses Thema gekommen bin. Also ich bin weder alleinerziehend noch überhaupt erziehend. Aber ich bin so vor ein paar Monaten aus meiner Bubble rausgerissen worden, sozusagen in einem auch anderen politischen Kontext. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, da sagte nämlich eine Frau, alleinerziehende Mütter und Väter werden am höchsten besteuert in Deutschland. Und da dachte ich so, hat sie das gerade wirklich gesagt? Stimmt das? Und also das war total für mich so ein Moment, was ist los? Also ich wusste das nicht. Und war einfach nur total perplex und einfach auch fassungslos, weil ich dachte, es kann, wie kann das sein? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen. Du hast gerade schon gesagt, gleichberechtigte Familie, das den Terminus, was du benutzt, was ich ganz schön finde, sozusagen, okay, auch bei Familien gibt es anscheinend eine Ungleichheit, eine Ungerechtigkeit. Jetzt vielleicht können wir an dieses Steuerthema anknüpfen. Das ist ja, also ich glaube, es ist deswegen, macht es mich deswegen so fassungslos, weil es so eine systematische Ungleichheit ist, die vorgegeben wird vom System. Also es ist jetzt nicht von unten irgendwie der Gesellschaft, sondern wo die Politik sagt, das ist so, du bist eine richtige Familie, du bist nicht eine richtige Familie, dich besteuern wir so, da hast du, bekommst du eine Entlastung, ach übrigens, und du jetzt nicht. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was ist diese steuerliche Ungerechtigkeit genau, also die Steuerklasse 2, was beinhaltet die?
Also erstmal freue ich mich deine Reaktion. Zu sehen, da ist eine Ungerechtigkeit. Da ist eine Ungerechtigkeit und dich zu fragen, wie kann das überhaupt sein?
Ja.
Das fragen wir uns natürlich auch.
Ja. Und schon lange wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Schon sehr lange. Und also das Steuerrecht ist ja ein Beispiel dafür, dass die Familienpolitik an verheirateten Paarfamilien ausgerichtet ist. Also ist ein ganz grundlegendes Problem.
Heterosexuellen auch.
Traditionell ja, das öffnet sich ja.
Ja,
das ist ja quasi die Ehe für alle.
Das ist ja nochmal so eine Unterscheidung irgendwie, Ehe für alle hat sich geöffnet, aber Steuervorteile gibt's ja.
Für Ehepaare. Also für Alleinerziehende mal auf die Steuer zu kommen, man will sozusagen, das ist ein ganz grundlegendes Problem.
Ja, genau.
Und Alleinerziehende fallen an ganz vielen Stellen durchs Raster.
Ja.
Weil jetzt familienpolitische Leistungen auch oftmals an eine Ehe gekoppelt sind und damit halt Alleinerziehende per se ausschließen. Also da gibt es viele Probleme und das Steuerrecht ist eins davon.
Ja.
Und Alleinerziehende haben zwar einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der wird dann umgesetzt in der sogenannten Steuerklasse 2. Mhm. Wenn wir aber gucken, was da unterm Strich rauskommen kann im Jahr, sind wir bei einer maximalen Entlastung von 860 Euro pro Jahr durch den Entlastungsbetrag.
Ja.
Der hat eine Höhe von 1908 Euro. Mhm. Und wenn ich gucke, was Ehepaare für eine Entlastung haben, das Ehegattensplitting, bin ich bei ganz, ganz anderen Zahlen. Da bin ich bei einer maximalen Entlastung bei 16.000 Euro.
Oder 16.000 Euro
bei hohen Einkommen
gegenüber 860 Euro.
Genau. Also was
also
maximaler
so Entlastung. Case.
Genau, oder das größtmögliche Einkommen, was dann quasi noch, was dann besteuert wird.
Ja, ja.
Wo ja auch wirklich bei hohen Einkommen sind. Aber das ist dann einfach der Vergleich, den wir sehen. 860 gegen die 16.000. Das ist einfach tierisch ungerecht.
Und das sind ja auch Ehepaare. Dazu gehören ja nicht mal Kinder, sondern es ist einfach nur verheiratete Ehepaare. Mit oder ohne Kinder ist jetzt erstmal nebensächlich. Also wir stellen verheiratete Paare, da wird die Ehe also hervorgehoben, nicht die Familie, es gibt also, ne?
Genau.
Sondern die einfach nur das Verheiratetsein gegenüber einer alleinerziehenden Mama oder Papa mit Kind. Das ist
Das ist die Ungerechtigkeit.
Ja, voll. Ja,
also das Ehegattensplitting wurde Ende der 50er Jahre eingeführt.
Mhm.
Dass Familie und Ehe sind da stärker in eins gefallen, als es heute der Fall ist.
Hm.
Heute haben wir eine Pluralisierung von Familienformen. Es sind auch viele Eltern gar nicht verheiratet.
Ja, ja.
Die gucken mal ja Steuer auch in der Röhre.
Hm.
Und damals gab es als Gegenstück einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der aber im Vergleich annähernd mit dem Splitting vergleichbar war. Also es war quasi als Gegenstück ausgestaltet.
Ja.
Und das haben wir verloren. Bei diesen.
Ach, das gab's mal und das gibt es nicht mehr, oder?
Da gab es so ein paar Wellenbewegungen. Also Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der auch 70er bis 80er Jahre gut ausgestaltet war. Also er hatte die Höhe von dem Grundfreibetrag. Jeder Erwachsene hat einen Grundfreibetrag.
Ja.
Das ist mein Existenzminimum, das muss ich nicht versteuern. Mhm. Das gibt's für Erwachsene, das gibt's für Kinder.
Ja.
Und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende war lange so ausgestaltet, dass er die Höhe des Grundfreibetrags für Erwachsene hatte.
Mhm.
Bis Anfang der 90er Jahre.
Und was
dann
da passiert?
Da gab's eine Kopplung, dann gab's ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Da haben wir drum gekämpft, dass es ihn überhaupt noch gibt. Und seitdem ist er viel zu niedrig. Und das hat diese Ungerechtigkeit verschärft. Und das Ergebnis ist jetzt, Alleinerziehende haben eine viel geringere Steuerentlastung als Ehepaare, wo ja genau hinzukommt, dass das Splitting fördert den Trauschein. Es fördert nicht Kinder.
Genau, das meine ich.
Alleinerziehende,
auch.
Genau. Ja, ja, ja. Genau. Und Alleinerziehende haben ja immer Kinder, sonst wären sie nicht alleinerziehend.
Ja,
also es gibt nicht mehr Paare ohne Kinder, ja. Es gibt nicht Alleinerziehende ohne Kinder.
Ja.
Das ist ja, genau, das ist die Definition,
ja, ja.
Also ein Kind zu haben. Und Alleinerziehende müssen ja das alleine stemmen, was sich sonst ja auch zwei in einer Paarfamilie teilen können. Also sie betreuen erziehende Kinder, sie machen den Haushalt und sie sorgen fürs Geld auf dem Konto.
Mhm.
Sie sind Familienernährerin. Und das ist natürlich eine viel größere Belastung, als wenn ich das auf zwei Schulterpaaren verteilen kann.
Selbstverständlich, ja.
Genau, das ist auch teurer, wenn zwei Erwachsene im Haushalt leben, haben ja sogenannte Synergieeffekte, dann wird es ja günstiger, weil die Wohnung insgesamt günstiger wird, wenn quasi mehr Leute drin wohnen können. Genau.
Klar.
Das haben Alleinerziehende nicht, das haben aber Ehepaare.
Mhm.
Also das ist an ganz vielen Stellen schief. Und für Alleinerziehende ist es eine ganz große Ungerechtigkeit. Weil die sich fragen, warum werde ich durch die Steuer zur Familie zweiter Klasse gemacht?
Mhm.
Also warum wird durch die Steuer nicht anerkannt, das, was ich jeden Tag leiste?
Total, zumal in der Konstellation, wie du schon sagtest, es ist ja sowieso schon schwierig genug. Also ich habe so großen Respekt vor Alleinerziehenden. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Also ich glaube, überhaupt Eltern zu sein, ist eh schon crazy. Aber dann noch alleine, und also ich habe es jetzt auch so ein bisschen auf Social Media mir da Informationen auch eingeholt aus der Community und auch die Beispiele, die da gebracht werden, ja, sie können nicht in Urlaub fahren oder es muss alles so viel organisiert werden und wegorganisiert werden. Dann haben die Kinder 6 Wochen Ferien, aber die Mama hat gar nicht so viel Urlaub, wie Ferien da sind. Was soll ich, also wo dann hin mit dem Kind in Anführungszeichen? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wüsste gar nicht, wie ich das handeln würde in so einer Situation. Und dann kommt noch diese systematische Ungerechtigkeit dazu, wo dann noch gesagt wird mit der Keule, bumm, übrigens, du zählst eigentlich nicht als Familie und wir fördern nicht dein Leben, das du halt gerade zu bewerkstelligen hast.
Absolut. Also alleine zu sein ist ein 24-Stunden-Job.
Ja.
Also viele Alleinerziehende sind ja erwerbstätig. Also
ja,
haben hohe Erwerbsneigung, wollen finanziell auf eigenen Füßen stehen.
Genau. Ja.
Sind auch berufstätig.
Ja.
Naja, und dann kommt ja quasi die zweite Schicht, nämlich sich ums Kind zu kümmern.
Ja.
Das ist wirklich ja rund um die Uhr, also weil sie einfach alleine die Einsprechperson oder Bezugsperson fürs Kind
sind. Genau, ja.
Naja, und hinzu kommt jetzt Steuerklasse 2 und das Ehegattensplitting.
Mhm.
Das, also viele Alleinerziehende fragen sich ja, warum habe ich nicht die Steuerklasse 3? Das ist ja quasi Ehepaare haben eine Kombination haben, wenn beide erwerbstätig sind.
Mhm.
Wenn ich jetzt zu detailliert mit Steuerklassen werde, bremse ich nicht.
Alles gut, ja.
Und also in der 3 ist ja mal der mit dem, also jetzt beim Ehepaar, der mit dem großen Einkommen.
Mhm.
Da sind die Freibeträge drin für die beiden Erwachsenen und für die Kinder. Deswegen ist da die hohe Steuerentlastung. Und dann kommt noch der Splitting-Effekt hinzu.
Mhm.
Also das Splitting bewirkt ja, dass Ehepaare immer die gleiche Steuern zahlen oder die gleiche Steuerbelastung haben, egal wie die Arbeit zwischen ihnen verteilt ist.
Mhm.
Und der Effekt ist, dass das Splitting die Hausfrauen-Ehe fördert. Also es lohnt sich halt am meisten, wenn einer ganz arbeitet und eine gar nicht. Dann habe ich den höchsten Steuervorteil.
Das ist dann 3 und 5 gekoppelt, ne?
Ja, dann wenn eine Person, das sind dann meistens die Frauen, gar nicht arbeiten, wäre es dann halt eher in der 3 und sie in gar keiner Steuerklasse. Aber sonst ist es die 3 und 5. Und die 5 sind halt ganz schnell teuer, weil die Freibeträge halt in der 3 sind. Und dann hat man gleich die hohe Steuerbelastung.
Dadurch kommt dann ganz oft dieses Gefühl, so, ja, wofür arbeite ich überhaupt? Und dann kann ich es auch gleich sein lassen. Womit ja dann noch ganz viele andere Probleme. Also bei mir geht es ja auch viel um finanzielle Unabhängigkeit, Altersvorsorge, Rente und so weiter. Das ist ja dann der ganze Rattenschwanz, der da dranhängt, von ach, das lohnt sich ja dann gar nicht für mich, arbeiten zu gehen.
Genau, und was wir hier sehen ist, dass Alleinerziehende quasi werden im Laufe des Lebens in Widersprüche verwickelt.
Aha,
also
das ist interessant,
das Splitting, das ja Steuern. Und das Splitting hat den klaren Anreiz, nimm dir Zeit für die Kinder, bleib zu Hause.
Mhm.
Weil es sich halt am meisten lohnt.
Nicht
wenn
zu arbeiten.
Wenn einer das volle Gehalt hat, eine gar nicht. Genau.
Ja, genau.
Genau. Dann gibt's ja noch die, beitragsfreie Mitversicherung von Ehegattinnen, die dann quasi von der Ehepaare profitieren, wenn sie nicht arbeitet. Minijobs, die da quasi drauf auf die Zuverdienerin zugeschneidert sind.
Ja.
Weil die halt den Splitting-Effekt nicht in Frage stellen.
Mhm.
Also es ist ein klarer Anreiz, sich Zeit für die Familie zu nehmen, um uns jetzt positiv zu formulieren.
Ja, ja.
Und die meisten Paarfamilien leben ja so ein sogenanntes modernisiertes Ernährermodell. Mhm. Eher in Vollzeit, sie in Teilzeit oder halt im Minijob. Mhm. Wenn dann aber quasi das Leben andere Wege geht und die Ehe auseinandergeht, dann ist das komplette Gegenteil gefordert von Alleinerziehenden. Da haben wir das Unterhaltsrecht, das fordert finanzielle Eigenverantwortung, was als Leitbild erstmal gut ist. Mhm. Aber was wir sehen ist, viele Alleinerziehende haben ja ein hohes Armutsrisiko und können ja gerade nicht fürs Geld auf dem Konto sorgen. Mhm. Und das sind genau die, die vorher auf einen Minijob gegangen sind und an einer Teilzeitfalle sitzen und gar nicht wieder auf Vollzeit hochgehen können.
Mhm.
Also das mit der Scheidung werden die Spielregeln um 180 Grad geändert.
Ja.
Dann wird nicht mehr gefordert oder gefördert, sich Zeit für die Kinder zu nehmen, sondern das eigene Geld zu verdienen. Und das ist halt nicht von 0 auf 100 möglich. Also die Mütter haben ja meistens, wenn sie auf Teilzeit reduziert haben wegen der Kinder, ja auch einfach Karriereschritte nicht gemacht und haben Benachteile im Beruf und die lassen sich halt nicht wieder einfach aufheben. Die sind halt einfach da. Und dann ist es eine ganz große Herausforderung, den Anforderungen des Unterhaltsrechts gerecht zu werden und für das eigene Geld auf dem Konto zu sorgen.
Kannst du mal sagen, was das Unterhaltsrecht ist?
Das Unterhaltsrecht regelt also quasi gegenseitige Ansprüche.
Mhm.
Und wir hatten 2008 eine große Reform des Unterhaltsrechts.
Mhm.
Und da wurden die Regelungen geändert, welchen Anspruch nicht erwerbstätige Ehegattinnen oder Ehegatten für eigenes Auskommen nach Scheidung haben.
Aha.
Das wurde ja stark, das wurde stark begrenzt.
Mhm.
Mit dem Blick auf die finanzielle Eigenverantwortung.
Ja, und was hieße das dann in der Praxis?
Also in der Praxis heißt das, es gibt auch, es gibt da verschiedenste quasi Kategorien von quasi Unterhalt für das Auskommen der geschiedenen Erwachsenen.
Mhm.
Und für Alleinerziehende ist eine relevante Änderung gewesen, dass der sogenannte Betreuungsunterhalt, also quasi Geld bekommen zu müssen, um mich ins Kind kümmern zu können, wurde in der Regel auf quasi zeitlich begrenzt, bis das Kind über 3 ist. Und dann gilt es angemessen, selbst fürs Geld auf dem Konto zu sorgen.
Okay.
Naja, und das Ziel finanzielle Eigenverantwortung halten wir für richtig. Was wir allerdings sehr kritisch sehen, ist, dass der 5. Schritt vom 1. gemacht wurde.
Ja.
Also wir haben gar nicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür.
Ja,
also weil Mütter nachher Trennung in der Teilzeitfalle sitzen, weil die Kinderbetreuung nicht stimmt, weil Frauen in der Regel weniger Geld verdienen als Männer. Wir haben ja noch ein Gender Pay Gap von 21%. Also das heißt, man muss erst die Rahmenbedingungen schaffen, um dann zu sagen, jetzt sorge selbst für dein Geld, für das Geld auf deinem Konto.
Ja.
Das funktioniert halt noch nicht gut. Das hat den Druck auf Alleinerziehende weiter erhöht.
Das finde ich das schön, dass du es noch gesagt hast, diesen Druck auch zu spüren. Und mir war das gar nicht so klar, aber als du gesagt hast, ja, erstes Mal verheiratet und Kinder und alles gut und dann Scheidung und ja, okay, die Kinder bleiben jetzt bei dir so. Ja, schönes Leben noch so. Also so hält sich so ein bisschen an. Und der Staat sagt, ja, ist mir jetzt auch nicht so. Keine Familie und kriegst nichts, kriegst keine steuerlichen Vergünstigungen oder weniger als andere. Ja. Also genau, ein paar gibt's da ja mit diesem Freibetrag. Dass das natürlich auch total das Leben vollkommen auf den Kopf stellt. Und alle, ich sag mal, Muster und vielleicht auch Gewohnheiten und auch Lebenspläne, die man sich so gemacht hat und gebaut hat, ja, total über Bord geworfen werden. Und auf einmal, ja, steht man dann alleine da und soll halt irgendwie klarkommen mit dem Teilzeitjob, der gereicht hat, weil es noch ein anderes großes Einkommen vielleicht gab.
Genau.
Und jetzt auf einmal muss man das alleine regeln.
Genau. Und am Arbeitsmarkt habe ich ja kein Rückkehrrecht auf meine Vollzeitstelle.
Mhm. Was ja auch wieder ein Problem ist, auch das Ganze dann das Kind, ich sag mal, jetzt böse wegorganisieren zu können, dass ich dann auch wirklich den ganzen Tag auch arbeiten gehen kann. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Du sagst ja, Betreuungsplätze nicht vorhanden, das Ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt es eigentlich komplett an der Basis.
Ja, ja,
und die Menschen werden da so reingeschmissen und so, ja, jetzt schwimmt man von alleine, aber Wasser haben wir euch gar nicht reingelassen ins Becken.
Genau.
Ja.
Genau. Ja, Politik für Leine ist ja wirklich, Politik für Leine ziehen ist ja wirklich eine Querschnittspolitik.
Also, was heißt das?
Na, also es geht durch verschiedenste, also durch ganz viele Politikfelder. Ah, ja. Ja. Also Alleinerziehende wollen ja eine gute Arbeit, von der sie leben können.
Hm.
Möglichst auch in einer größeren Teilzeit, weil sie auch quasi, also weil sie auch Zeit brauchen.
Genau. Ja.
Sie brauchen eine Kinderbetreuung, die zu den Arbeitszeiten passt.
Hm.
Und Alleinerziehende sind größtenteils Frauen, die arbeiten in frauentypischen Berufen mit Frauen, mit den untypischen Arbeitszeiten,
ja,
die wir dann also in der Dienstleistung, im medizinischen Bereich, im sozialen Bereich, die wir haben. Also im Krankenhaus fängt die Schicht halt um 6 Uhr an, ne? Da hat aber in der Regel keine Kita auf.
Ja, ja.
Genau, das heißt, sie brauchen also eine Kinderbetreuung, die zu den Arbeitszeiten passt. Mhm. Und auch umgekehrt wünschen sie sich Arbeitszeiten, die zu feiner Kinderbetreuung passen.
Ja, klar.
Also Arbeitgeber können sich auch bewegen.
Ja, ja.
Ja, und sie wollen in der Steuer nicht wie in der Familie zweiter Klasse behandelt werden, sondern gleichermaßen entlastet werden, wie verheiratete Familien auch. Und bei der Familienpolitik halt nicht durchs Raster fallen. Da haben wir das Problem, dass sich Leistungen oftmals kannibalisieren. Kindergeld wird erhöht, Unterhaltsvorschuss sinkt um das höhere Kindergeld und unterm Strich ist nicht mehr Geld da. Ne? Solche Probleme gibt es auch.
Ja.
Das heißt, wir haben die Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik, Familienpolitik, Gleichstellungspolitik. Das meine ich mit Politik für Alleinerziehende, ist wirklich Querschnittspolitik. Weil wir einfach an ganz viele Politikfelder ran müssen, die dann, also, die dann besser verzahnt sind. Und im Steuerrecht? Also, um auf die Frage zurückzukommen, was soll denn im Steuerrecht überhaupt passieren?
Ja, genau. Was ist die Lösung? Oder was muss passieren?
Wir haben eine kurzfristige und eine langfristige Lösung. Und kurzfristig fordern wir, dass der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende deutlich erhöht wird. Und zwar auf die Höhe des Grundfreibetrags für Alleinerziehende. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf den Grundfreibetrag für Erwachsene erhöht wird.
Okay.
Also derzeit sind das 1.908 Euro im Jahr, die das zu versteuernde Einkommen reduzieren.
Ja.
Und der Grundfreibetrag für Erwachsene sind zurzeit 9.408 Euro.
Oh, wow.
Das ist eine deutliche Erhöhung, würde vielen Alleinerziehenden auch da eine große Entlastung bringen.
Ja.
Dass dann zum Beispiel das Geld für den Urlaub da ist.
Ja, genau. Oder für andere Sachen, das Leben dann ein bisschen leichter machen.
Genau. Ja, aber der Urlaub ist halt wirklich etwas, wo wir wissen, das wünschen sich viele Alleinerziehende, mal wenigstens eine Woche Urlaub machen zu können, was halt finanziell nicht drin.
Ja, klar.
Das ist wirklich sehr nah dran, dann auch den Urlaub zu haben.
Ja.
Und langfristig wollen wir oder halten wir es für sinnvoll, dass Förderung von Familien gar nicht mehr an Steuerrecht angedockt ist. Da haben wir, in Deutschland haben wir den Ansatz, viel über Steuerentlastung zu machen. Wir haben ja quasi alles, es gibt ja für alle möglichen Dinge Steuerentlastung.
Mhm.
Was aus unserer Sicht den Nachteil hat, dass Familien mit kleinen Einkommen dadurch sehr schlecht erreicht werden. Also je höher mein Einkommen, desto höher die Steuerentlastung, aber umgekehrt auch je kleiner, desto weniger kommt bei mir ja an.
Mhm. Ja.
Und bei Familien denken wir, Familienpolitik sollte darauf gucken, gerade die Familien zu erreichen mit Geldleistung, die halt wenig Geld im Portemonnaie haben. Also stärker als die gut für sich selbst sorgen können mit dem, was sie durch ihre Berufstätigkeit nach Hause bringen.
Ja.
Deswegen wollen wir raus aus dem Steuerrecht. Und was wir uns wünschen, ist, dass das Ehegattensplitting in eine Individualbesteuerung umgewandelt wird. Das heißt, dass jeder nach seinem eigenen Einkommen besteuert wird. Damit haben wir dann auch quasi, damit würden wir diese Widersprüche im Leben auflösen.
Mhm.
Also in der Ehe fördert das Splitting die Hausfrauen-Ehe und sich, also und das ist ein Anreiz für Mütter beruflich zurückzustecken.
Ja.
Dieser Anreiz quasi wäre aufgehoben und würde, das wäre dann ein roter Faden zu dem, was das Unterhaltsrecht ja schon will, selbst das Geld auf dem Konto sorgen.
Ja.
Und die Familienförderung sollte unserer Meinung nach vom Kind her gedacht werden. Wir wollen eine Kindergrundsicherung. Damit man halt jedes Kind erreichen kann. Und zwar ganz unabhängig davon, in welcher Familienform die Eltern leben. Egal, ob die, ob das ein Ehepaar ist, ob die nicht verheiratet sind als Paarfamilie, ob das Alleinerziehende sind. Mhm. Das kann ich halt erreichen, wenn ich vom Kind her denke und die Förderung vom Kind her stricke und nicht von der Familienform der Eltern her.
Ja.
Also da wollen wir ein ganz anderes System. Raus aus dem jetzigen.
Ja, das klingt langfristig.
Ja, das natürlich ist langfristig, vor allen Dingen sowas wie ans Ehegattensplitting ranzugehen, das ist ja eine heilige Kuh. Also die Forderung gibt's ja seit Jahrzehnten. Aber nichtsdestotrotz ist es langfristig genau das Richtige.
Finde ich auch. Auf jeden Fall. Also gerade auch aus Kindersicht, aus feministischer Sicht, aus Sicht, die Gesellschaft ist hier, die Politik ist leider noch hier. Also ich finde, es passt auch nicht mehr zusammen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, diese Gesetze. Es fördert genau falsche Dinge, die bei der Gesellschaft schon angekommen sind. So sagst du ja auch, viele heiraten ja auch gar nicht mehr. Ja. Kriegen Kinder, heiraten nicht mehr. Frauen sind auch in Führungspositionen, verdienen teilweise auch gutes Geld, wo der Mann vielleicht sich auch mal sagt, ach, so ein bisschen Hausmann kann, den könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist einfach diese Rollenverteilung nicht mehr so stark gibt wie früher, sondern eher auf die einzelnen Personen geguckt wird. Ja. Und halt eben natürlich, also das Kind in den Vordergrund zu stellen, was ein wesentlicher Teil in der Familie einfach ist. Also ist ja eher das, würde ich jetzt sagen, ist eigentlich eher das Kind und nicht, oh, jetzt sind wir verheiratet. So, was macht das jetzt für einen Unterschied? Ja, ich verstehe schon den Gedanken, also nach Definition von vor, weiß nicht wie viel, 100 Jahren, Ehepartner, die dann zusammenkommen, dann dürft ihr Kinder bekommen und das wollen wir dadurch fördern. Aber 2020, Leute.
Genau, wir sind nicht mehr in den 50ern.
Genau, ja.
Genau, die Gesellschaft hat sich verändert. Ist,
ja. Was meinst du mit Kindergrundsicherung? Den Begriff hattest du gerade einmal. Was ist das? Wie würde das aussehen, Kindergrundsicherung?
Kindergrundsicherung würde bedeuten, dass Leistung für Kinder, die es gibt, wie das Kindergeld, im Hartz IV gibt's ja das Sozialgeld fürs Kind, wie die Kinderfreibeträge, das oder der Kinderzuschlag, das ist eine Leistung für Familien mit kleinem Einkommen, dass alle Leistungen für Kinder, die es gibt, zusammengezogen werden zu einer Kindergrundsicherung.
Aha, also die verschiedenen Quellen zu bündeln und zu sagen, das ist die Kindergrundsicherung.
Genau, das soll jedes Kind haben. Genau.
Das bekommt jedes Kind.
Ja. Und die Höhe sollte sich am Existenzminimum orientieren. Mhm. Also es gibt ja, die Bundesregierung gibt regelmäßig einen Existenzminimumsbericht raus. Mhm. Das ist auch Grundlage für die Steuerfreibeträge.
Ja.
Und die Kindergrundsicherung sollte das kindliche Existenzminimum abdecken. Mhm. Das wären zurzeit 637 Euro im Monat.
Ja, und wie viel ist es jetzt? So, wenn ich die verschiedenen Quellen, ist es weniger. Wenn ich alles bekomme, Kindergeld und so weiter, ist weniger als die 600?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja. Wo liegt es ungefähr? Also sehr viel weniger?
Das kommt immer drauf an.
Ja. Also weil da auch Unterschiede gemacht werden, weil nicht jeder alles bekommt.
Ja, genau. Mhm. Nicht jeder bekommt alles. Es gibt ja Familie, also Leistung für mit kleinem Einkommen, es gibt Leistung für Alleinerziehende. Und zusätzlich wir haben das Kindergeld. Mhm. Und wir haben auch noch die Kinderfreibeträge. Mhm. Und da haben wir den Effekt, da sind wir beim Thema, wem kommen Steuervorteile oder Steuerentlastungen zugute?
Ja.
Das Kindergeld kriegen Familien, oder ich fange mal an, wir haben im Prinzip drei Klassen von Familien bei unserem System von Kindergeld und Kinderfreibeträgen. Mhm. Also wir haben Familien mit kleinem und mittleren Einkommen, die kriegen das Kindergeld. Mhm. Dann haben wir Familien mit richtig guten Einkommen. Mhm. Die profitieren von den Kinderfreibeträgen. Und das sind bis zu 100 Euro mehr im Monat.
Als das Kindergeld?
Genau, nochmal. Also kriegen durchaus Kindergeld ausgezahlt und haben da zusätzlich noch den Steuervorteil.
Ja.
Das sind dann nochmal, die sind dann ungefähr 300 Euro. Und Kindergeld ist ja ungefähr bei 200 Euro.
Ja, ja.
Also die haben eine höhere Entlastung aufgrund des Steuervorteils.
Und das sind diejenigen, die schon gut verdienen.
Genau. Genau, dann haben wir die mit den mittleren und kleinen Einkommen, die das Kindergeld kriegen. Und dann haben wir die Kinder, die in Hartz IV sind. Da wird es vorangerechnet, bei denen kommt also gar nichts Zusätzliches an. Und das wollen wir durch eine Kindergrundsicherung auflösen. Also wir denken, es ist wichtiger, dass die Familien, wo wenig Geld ist, die also eine Kindergrundsicherung voller Höhe kriegen, die man auch dann nach oben quasi abschmelzen könnte. Mhm. Wir sind auch ein Bund Kindergrundsicherung, ja. dass das fordert. Ja. Und die Kindergrundsicherung wird immer stärker politisch aufgegriffen.
Ah, okay.
Also es gibt Parteien, die sich, genau, die eigene Konzepte für eine Kindergrundsicherung entwickeln.
Ja.
Und es gibt ja Fachministerinnenkonferenzen, die für Familie arbeitet auch an der Kindergrundsicherung.
Okay.
Also da ist Bewegung reingekommen,
das ist ja schon mal
sich das genauer anzuschauen.
Das,
genau.
Ja. Das ist ja schon mal sehr erfreulich, dass das zumindest mal ins System reingespült wurde und sich damit beschäftigt wurde.
Auf jeden Fall.
Das ist gut. Das mindert gerade mein Herz, Kasper. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen und Steuern und so weiter. Du hast auch schon mal so ein bisschen angedeutet, was das für Alleinerziehende im Alltag bedeutet. Hast du vielleicht, weiß nicht, ein Beispiel oder einen Lebenslauf aus eurer Arbeit, irgendwas Konkretes, wo du sagen kannst, anonymisiert natürlich,
ja.
Oder so einen typischen Verlauf, typische Probleme, die in dem Leben einer alleinerziehenden Mama oder Papa so vorkommen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen aus den auch alltäglichen, ja, Hürden berichten, die Alleinerziehende so zu überwältigen haben, so den ganzen Tag?
Ich habe ja schon, also Alleinerziehende machen ja wirklich das alleine, was sich sonst zwei Eltern teilen können. Mhm. Und es fängt also quasi, wenn wir uns jetzt eine Krankenschwester vorstellen,
ja.
Da fängt es ja quasi morgens mit der Kinderbetreuung an. Oder stellen wir uns mal eine alleinerziehende Krankenschwester vor, die in Schleswig-Holstein auf dem Land wohnt. Mhm. Die muss morgens um 6 im Krankenhaus sein. Mhm. Dann hat sie das Problem, dass wahrscheinlich nicht mal der Bus zum Krankenhaus fährt, mhm. zur passenden Zeit.
Braucht ein Auto.
Braucht ein Auto, genau. Mhm. Muss sich das Auto leisten können. Mhm. Braucht eine Kita, die morgens um 6 also schon auf hat, damit sie ihr Kind dort auch gut aufgehoben weiß, die sie im Zweifelsfall nicht haben wird. Da fängt das Problem an. Und da fängt dann auch quasi der Unterschied an, was es dann für Alleinerziehende viel schwerer macht als für Paarfamilien. Also ja, Paarfamilien haben ja meistens dann so das Arrangement, einer bringt morgens das Kind und der andere holt es nachmittags wieder ab, wenn die Kita halt zu hat. Und damit kann man dann Betreuungszeiten, die nicht ausreichen, um die eigenen Arbeitszeiten abzudecken, ganz gut ausgleichen.
Klar, ja.
Das ist für Alleinerziehende ein Problem, was existenzbedrohend sein kann. Mhm. Wenn mir morgens eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden fehlen, bis die Kita auf hat.
Oder wenn die Schule erst um 8 losgeht, hat man vielleicht Kinder zu Hause, die sind, weiß ich, 7, 8 Jahre und müssen jetzt morgens alleine irgendwie zurechtkommen, bis dann Schulzeit ist, weil die Mama schon im Krankenhaus arbeitet.
Genau.
Da sind wir wieder beim Kind, ne? Also was bedeutet das eigentlich für das Kind?
Genau, bei größeren Kindern kann es dann sein, dass sie so alt sind, dass sie dann also quasi sich dann selbst versorgen können. Ansonsten, ja. Also für Alleinerziehende ist es ja wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Mhm.
Ja.
Also es kann Familie sein, viele ziehen ja auch dann quasi wieder in Richtung der Eltern,
ja.
um da eine Unterstützung zu haben.
Ja, stimmt, ja.
Das kann im Freundeskreis sein, das kann im Nachbarschaftskreis sein, das kann, wenn es gut läuft, auch der andere Elternteil sein, der sich auch quasi mit trotzdem einbringt. Auch
kümmert, ja. Mhm.
Also es kann ganz unterschiedlich sein, aber es ist halt wichtig, dieses Netzwerk zu haben, allein um solche Betreuungslücken auszugleichen. Ja. Und die Antwort ist oftmals, auf Teilzeit zu gehen. Mhm. Also nicht Vollzeit zu arbeiten oder eher in einer Teilzeitfalle zu sein und gar nicht wieder erhöhen zu können. Mhm. Und da wird es dann schwierig von Seite der Existenzsicherung. Also reicht das Einkommen?
Finanziell, ja.
Ja, in einem typischen Frauenberuf, der typischerweise auch gar nicht so gut bezahlt sind wie andere Berufe.
Ja.
Also Alleinerziehende haben so einen Spagat zwischen Zeit und Geld.
Ja, und also wenig so Zeit zu haben. Ne? Ja. Es fühlt sich, also wenn du es erzählst, fühlt sich echt an wie so eine Spirale. Eigentlich egal, welche Entscheidung man trifft, aber man sagt, okay, ich mache jetzt Teilzeit, um irgendwie mit meiner Zeit hinzukommen, dann reicht das Geld ja nicht. Genau, wie gesagt, das Zeit, Geld, ja.
Genau, da wäre ja theoretisch, also gibt es ja auch den Kindesunterhalt, also quasi als weiteres Einkommen, was in den Haushalt fließt, da können sich Alleinerziehende leider selten drauf verlassen, auf den Kindesunterhalt.
Mhm.
Also die Hälfte der Kinder kriegt gar keinen Kindesunterhalt und nur ein Viertel der Höhe und der Regelmäßigkeit, die ihm zusteht. Also da müssen Alleinerziehende auch viel ausgleichen.
Ja, ja.
Also Alleinerziehend sein ist echt ein harter Job.
Ja, das glaube ich. Also und dann, genau, ist Mama auf der Arbeit, Kind ist in der Kita, irgendwas ist und dann wird die Mama angerufen und muss das Kind dann vielleicht früh aus der Kita. Also das zieht sich ja so weiter durch und bis hin zu keine Urlaube, vielleicht, keine Ahnung, Klassenfahrten, Schulsachen, das ist sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, das ist halt auch also so ein Grundgefühl von keine Zeit, ne? Oder keine Zeit zu haben. Und alles gut organisieren und durchtacken zu müssen, damit der Alltag laufen kann.
Ja. Das ist echt, klingt nach Dauerstress. Dauerstress, Dauerdruck. Und da sind wir dann auch wahrscheinlich schnell auch bei der gesundheitlichen Komponente des Ganzen. Finanzielle Sorgen haben ja auch einen große Auswirkungen auf die Gesundheit. Stress ganz generell, Druck, kein Ausgleich, keine Urlaube. Und wenn wir da wieder beim Kind ansetzen, hatte ich auch noch darüber nachgedacht, das ist ja nicht nur, dass man nicht in Urlaub fahren kann im Sinne von mal einen Ausflug zu machen, sondern da geht es ja auch darum, dem Kind auch Möglichkeiten zu zeigen und interkulturelle Begegnungen zu schaffen und mal die Welt zu öffnen und zu explorieren und so weiter. Das findet ja oft auf Reisen einfach statt. Und wenn diese Kinder, die jetzt eh schon benachteiligt sind, auch diese Möglichkeiten auch nicht haben, sag mal, da sich so auch vielleicht auch so ein bisschen rauskämpfen zu können durch bestimmte Kompetenzen, die man zum Beispiel durchs Reisen bekommt, durch Aktivitäten im Sportverein, also so ein bisschen so, ja, Street Cleverness, so in der Art, verlieren, gewinnen, soziale Kontakte, wenn das dann auch noch alles wegfällt, weil einfach weder Zeit noch Geld da ist, dann klingt das für mich auch wieder nach so einer Art Spirale, in der dann diese Kinder auch vielleicht drin sind. Seht ihr das auch so?
Also quasi diese Teilhabe und dieses Dabeisein.
Ja.
An der Gesellschaft oder auch an, genau, das ist der Urlaub, der dann, genau, der nicht da ist, wo Kinder dann ja auch, also nichts erzählen können nach den Ferien, ne? Wo warst du denn? Ich war zu Hause.
Ja.
Das kann aber auch, das kann auch einfach sein, der Kinobesuch. Der drin ist oder vielleicht auch nicht drin ist, oder der Kindergeburtstag, was dann Thema ist, was mache ich am Kindergeburtstag? Gehe ich irgendwie, Wohnung ist eigentlich zu klein, gehe ich irgendwo raus und ist vielleicht ein bisschen teuer. Also das sind dann auch solche, können auch Hürden sein. Und was wir sehen, ist, dass also viele Alleinerziehende dann eher bei sich selbst sparen und sagen, Friseur brauche ich ja gar nicht. Mach ich irgendwie mal ja nochmal. Um den Kindern möglichst viel zu ermöglichen. Damit sie halt also quasi dazugehören können.
Ja. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist auch nochmal.
Ja.
Auch ein großer Punkt wahrscheinlich, ne?
Aber was wir auch sehen ist, ich meine, also viele Alleinerziehende haben das höchste Armutsrisiko aller Familien mit 42%. Und das ist quasi kein persönliches Versagen von einzelnen Menschen, sondern das ist ein gesellschaftliches Versagen, was dahinter steht.
Das System,
Genau. Da muss sich am System was ändern.
Ja.
Das ist ja für uns auch ein ganz wichtiges Thema, warum wir also politisch arbeiten. Gleichzeitig gibt es aber auch Alleinerziehende, die auch gutes Geld verdienen. Also Alleinerziehende ist auch kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt die mit wenig Geld, aber es gibt auch die mit einem guten Geld, die dann auch von der Steuer, also von der höheren Steuerklasse 2 deutlich profitieren würden.
Ja.
Also möchte ich nochmal so ein bisschen den Blick weiten. Wir gucken natürlich mal auf die, quasi, wo auch ein Mangel ist, klar.
Ja, klar. Aber die brauchen ja die Hilfe, die brauchen die Unterstützung.
Genau.
Die brauchen diese Lobbyarbeit.
Vor allen Dingen muss der Staat auch besser unterstützen und einen Ausgleich schaffen.
Ja, genau.
Aber es gibt auch die, das sind dann meistens auch die, die vorher quasi im Beruf geblieben sind, als Kinder gekommen sind, die dann quasi an die berufliche Entwicklung anschließen können, die dann auch ein gutes Einkommen haben, mit der sie dann, zusätzlich Kinderbetreuung finanzieren können, die dann also auch finanziell gut aufgestellt sind. Die gibt's zum Glück auch.
Ja, Gott sei Dank. Das ist schon mal gut zu hören, ja, genau. Jetzt habe ich noch eine Handvoll Fragen. Angenommen, ich würde jetzt alleinerziehend werden. Also stellen wir mich vor, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen auch immer, werde ich oder bin ich gerade vielleicht in dem Prozess, alleinerziehend zu werden. Welche Überlegungen muss ich machen? Was sind meine ersten Schritte? Was würdet ihr raten? Womit sollte ich mich als erstes, also die ersten vielleicht 3 bis 5 Schritte beschäftigen im Hinblick auf diesen großen Wandel, von dem wir am Anfang auch schon gesprochen haben?
Also Existenzsicherung, das ist ganz wichtig.
Mhm. Was kann ich da tun? Was muss ich irgendwelche Anträge ausfüllen? Was Steuerklasse ändert sich? Also ich weiß nicht, mein ganzes Leben ändert sich gerade. Jetzt habe ich hier was von Steuerklassen gehört und so weiter.
Ja.
Was sind so, oder kann ich irgendwo hingehen und mich da beraten lassen? Was sind so die drei konkreten Schritte, die ich auf jeden Fall jetzt machen sollte?
Also Beratung ist auf jeden Fall ein guter Schritt.
Mhm. Wo kriege ich die?
Also entweder man kann sich an unsere Landesverbände wenden, die machen Beratung.
Mhm.
Also
finde ich auf unserer Website.
Genau, im Gegensatz zu uns als Bundesverband.
Mhm.
Es gibt auch Familienberatungsstellen und Erziehungsberatungsstellen oder Sozialberatungsstellen. Also an die kann man sich auch wenden.
Ja.
Genau, Existenzsicherung ist überlegen, wie bin ich beruflich aufgestellt? Was kann ich tun? Wie kann ich es hinkriegen?
Mhm.
Das Unterhalt sollte möglichst schnell geklärt sein.
Mhm.
Also Kindesunterhalt. Da muss man dann auch offiziell quasi den anderen Elternteil auffordern, den Unterhalt zu zahlen, schriftlich.
Ah, okay, schriftlich?
Schriftlich, aber das lässt sich halt nicht rückwirkend machen. Deswegen muss man sich da möglichst schnell drum kümmern.
Aha, okay, also schnell schriftlich aufsetzen, dann hier bin ich unterschreiben der Herr und... Okay,
genau. Ja. Also das nicht auf die lange Bank schieben
und
sich also quasi auch zusammen mit dem, von dem man sich gerade trennt, quasi überlegen, wie machen wir es eigentlich?
Mhm.
Also es hat sich inzwischen auch erweitert, wie getrennte Eltern es halten. Also sich auch eine Beratung zu suchen und bewusst zu entscheiden, bei wem lebt das Kind, wie oft sehe ich den anderen Elternteil. Da gibt es auch also ganz viele Möglichkeiten, was jetzt jeweils für die Familie und auch für die Kinder passt.
Ja.
Was oftmals damit zusammenhängen wird, wie sie als Paarfamilie gelebt haben.
Mhm.
Wenn es einen Elternteil gibt, der sich klar primär um das Kind gekümmert hat, führen das die meisten nach der Trennung auch fort.
So weiter.
Und wenn sich vorher beide gekümmert haben, machen sie es meistens auch nach der Trennung.
Ja.
Aber sich da halt quasi dann bewusst zusammensetzen. Und wir empfehlen auch eine Elternvereinbarung abzuschließen, wo halt genau geregelt ist. Die Ausgestaltung ist dann rechtlich das Umgangsrecht, also Kontakt zum anderen Elternteil zu halten. Wie wollen wir den Umgang regeln? Also quasi, bei wem lebt das Kind und wie sieht es den anderen Elternteil?
Ja. Am besten auch schriftlich.
Schriftlich, genau.
Mhm.
Zusammen mit einer Ausgestaltung des gemeinsamen Sorgerechts. Also und was sich klar machen, was fällt darunter, was sind die Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen und wie wollen wir das machen und den Unterhalt. Also quasi Umgangssorgerecht und Unterhaltsrecht sind so 3 große Rechtsbereiche, mit denen sich Eltern, die sich dran beschäftigen müssen. Und wir empfehlen, sich da an den Tisch zu setzen und eine gemeinsame Elternvereinbarung zu machen.
Gibt's da
und gerne mit beraten.
Ja,
okay. Gibt's bei uns.
Ja.
Wir haben also eine Muster für eine Elternvereinbarung, die kann man kostenfrei bei uns bestellen.
Das ist toll. Ja.
Und wir empfehlen auch quasi eine Beratung zuzusuchen.
Hm.
Also okay. Trennung ist ja meistens wenig friedlich.
Ja, deswegen.
Dann,
genau. Das habe ich auch an einen Tisch setzen und dann macht ihr das.
Wir empfehlen
die Stimmung so ist.
Also wir empfehlen es. Es wird nicht für alle in Frage kommen.
Ja.
Das ist auch klar.
Aber
es kommt auch für viele in Frage und.
Ja.
Genau, die sollten also quasi versuchen, das gut zu regeln. Und gerne oder am besten mit einer Beratung.
Hm. Okay, und alle Informationen dazu findet man bei euch und die Vorlagen und so weiter. Alles auf eurer Seite.
Okay, auf unserer Website gibt es einen Punkt Broschüren, da gibt es viele gute Informationen.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Angenommen, oder nicht angenommen, sondern wir haben jetzt viel über Politik geredet und so weiter. Und du hattest auch schon mal angesprochen, so man braucht einfach dieses Netzwerk.
Mhm.
Was können wir denn alle auf Personenebene als Individuen denn tun, um Alleinerziehende zu unterstützen? Wenn ich da jetzt jemanden im Bekanntenkreis vielleicht habe und jetzt höre ich dieses Interview und denke mir, ja, stimmt, ich habe noch gar nicht so richtig mich damit beschäftigt und wie geht's dir denn eigentlich? Und die jetzt vielleicht spitze Ohren bekommen, weil eine Bekannte oder Verwandte oder so auch alleinerziehend ist. Was können wir denn da im Alltag tun? Wie können wir Alleinerziehende unterstützen, ohne da jetzt, also da gibt's wahrscheinlich auch so ein paar Sachen, das ist, also, ist jetzt nicht, sie sind jetzt nicht krass hilfebedürftig so, da kriege ich jetzt vielleicht irgendwie nicht 5 Euro vorbei. Mhm. Aber genau, wie kann man so ein Thema auf einer sensiblen Art und Weise vielleicht ja anbringen, so dass man sich dann wiederum einbringen kann, um zu helfen?
Ich würde sagen, fragen. Mhm. Also ob man quasi ob, ne, ob fragen, ob du irgendwas tun kannst.
Ja.
Was also jetzt auch im konkreten Alltag. Mhm. Ich meine, ein Klassiker ist natürlich mal Kinderbetreuung.
Ja.
Also mal quasi sich ums Kind kümmern, damit auch mal ein bisschen Zeit für sich selbst ist. Mhm. Was ja meistens viel zu kurz kommt.
Ja.
Ich meine, jetzt, wenn wir jetzt über jemanden sprechen, der auch Kinder hat, die Kinder vielleicht zusammen spielen, vielleicht anbieten, die also dass die auch dann quasi die Kinder der Alleinerziehenden zu sich zu nehmen, was natürlich meistens ein Geben und Nehmen ist.
Mhm.
Also wenn's zu, also
dass es nicht zu einseitig wird.
Ja, genau. Das, ich glaube, das für niemand und Alleinerziehende natürlich genauso, also auch nicht. Mhm. Dass es dann ist, wenn man immer nur auf der Nebenseite ist, wird es schwierig. Mhm. Also quasi so eine gute Balance finden, aber gleichzeitig signalisieren. Also ich sehe, dass du einfach eine höhere Belastung hast als ich, die ich das zu zweit machen kann. Mhm. Und deswegen bin ich, also gebe ich auch gerne.
Mhm. Ja.
Aber einfach auch offen ansprechen.
Offen ansprechen, Hilfe, Unterstützung signalisieren.
Ja, genau.
Vielleicht auch so ein bisschen die Angst und die Scham zu nehmen. Also zu sagen, Mensch, das ist schon in Ordnung so. Das ist schon, ich helfe dir sehr gern, das ist in Ordnung und es ist keine Belastung. Also um vielleicht auch so dieses Ungleichheitsgefühl, vielleicht ist da dann eine Ungleichheit, ja, aber es kommt ja trotzdem darauf an, wie geht man damit um, wie fühlt man sich. Und vielleicht gelingt es ja sogar dem anderen dann diese Schuldgefühle zu nehmen, dass da ja vielleicht nicht unbedingt auf diesen krassen Ausgleich dann gepocht werden muss von der anderen Seite. So ist vielleicht auch so die emotionale Entlastung dessen auch nochmal.
Genau, und meistens ist es ja auch dann, irgendwann kann es sich ja auch umdrehen, dass dann jemand anders Hilfe braucht und dann...
Stimmt, ja, genau, auf lange Sicht, ja, stimmt, genau.
Also bei was auch immer.
Ja,
genau. Genau, aber das ist dann, also quasi so ins, also so von der Perspektive her, dass ich auch einfach mal umdrehen kann.
Mhm. Ja, schön, also mit offenen Augen durchs Leben gehen, Menschen sehen, Menschen ehrlich fragen, wie es geht und ehrlich Hilfe anbieten. Schön.
Ich hätte es schöner sagen können.
Ja, manchmal. Okay, jetzt noch einen letzten kleinen Themenblock, den ich habe. Am 8.3. ist der Weltfrauentag und da drumherum stricken wir gerade auch so ein bisschen dieses Thema. Deswegen nehmen wir das jetzt gerade auch auf und verbinden ja diese Informationsarbeit, die wir jetzt mit euch machen und auch so auf Social Media wollen wir dieses Thema einfach nach vorne holen. Das ist so diese eine Komponente. Die andere Komponente ist aber auch ganz pragmatisch, okay, was können wir tun? Da haben wir eine Spendenaktion uns überlegt. Und zwar können, eigentlich jeder, der will, kann einen YouTube-Beutel oder so einen Turnbeutel kaufen, den wir designt haben und produziert haben und so weiter. Und die Erlöse daraus aus diesem Verkaufen, das glaube ich ist noch bis zum 8.3. dann genau, die werden wir an euch übergeben. Läuft auch ganz gut gerade. Also der eine Beutel war gestern mal einfach direkt ausverkauft. Also da geht ein bisschen was. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, was macht ihr mit Spendengeldern? Worin fließen die? Wie teilt ihr das irgendwie auf? Wo wird es vielleicht gerade genau benötigt? Gibt es spezielle Projekte? Was würdet ihr damit unser allem Geld dann machen?
Wir machen regelmäßig also Veranstaltungen für Alleinerziehende Angebote und würden es für die Kinderbetreuung nutzen, also für eine schöne Kinderbetreuung, dass die Kinder auch dann irgendwie einen schönen, extra schönen Ausflug machen können.
Ja, schön.
In der Zeit, wo die Mütter was anderes machen. Mhm. Und teilweise auch für Reisekosten dann für die Alleinerziehenden.
Ah, ja.
Also dazu quasi da dann unter die Arme zu greifen.
Mhm. Super. Das klingt gut. Klingt ein guter Einsatz von Geld. Okay, ja, ich wäre soweit mit meinen Fragen durch. Ist noch, brennt dir noch irgendwas auf der Seele, irgendwas, was du loswerden möchtest an die Moneypenny Community?
Vielleicht an die Alleinerziehenden in der Moneypenny Community.
Ja.
Weil was ich ganz wichtig finde, ist, sich als Alleinerziehende zu vernetzen. Mhm. Also einfach, weil was wir bei uns im Verband ganz oft sehen, ist der Effekt, dadurch, wenn ich als Alleinerziehende mit anderen mich austausche und sehe, die hat die gleichen Herausforderungen wie ich, dann kommt ganz oft der Effekt, dass mir selbst klar wird, das liegt ja gar nicht an mir. Also nicht ich bin das Problem, sondern eher die Gesellschaft hat ein Problem und da muss sich gesellschaftlich was ändern. Das finde ich ganz wichtig, weil es auch eine Entlastung ist.
Das ist echt
deshalb
ein toller Punkt.
Der Appell zur Vernetzung.
Ja, also vernetzt euch, redet miteinander, helft euch untereinander. Ja, einfach dieses zu wissen, man ist nicht alleine und genau, zu wissen, es liegt nicht an mir. Das finde ich, das ist echt ein schöner Gedanke. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend, habe ganz, ganz viel gelernt. Das Content, den wir auf jeden Fall auch nochmal aufbereiten werden und in alle möglichen Kanäle streuen. Und wir pushen natürlich weiter die Beutel und die Spendenaktion, dass wir euch feierlich ordentlich viel Geld übergeben können in 2 Wochen dann. Und ja, euch weiterhin alles Gute für eure Arbeit im Verband und vielen, vielen Dank, dass ihr das macht.
Ja, danke. Danke, dass du da warst für dein Interesse. Freut uns sehr.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.